Hallo, herzlich willkommen. Geht's euch allen noch gut? Noch? Ja gut, Semester hat ja gerade erst angefangen. Ich denke mal, da seid ihr noch alle gut motiviert und habt auch Lust. Vielleicht kann ich euch ja noch ein bisschen dazu animieren, ein bisschen in meiner Vorlesung zu bleiben. Ja, Animation. Heute eher so einmal eine Übersicht darüber, was wir eigentlich in Animation machen werden, was man bisher gemacht hat und warum das eigentlich alles toll ist. Ganz vorneweg erstmal ein bisschen Organisatorisches, weil das muss ja irgendwie immer sein. Also es ist ein Lehrangebot von der Professur GDV, Grafische Datenverarbeitung. Das ist jetzt speziell für Masterstudierende. Also ich hoffe, wir sind nur Masterstudierende oder diejenigen, die es noch werden wollen. Weil ansonsten wird euch die Vorlesung hier relativ wenig bringen. Es ist eine 2+1 Veranstaltung. Und dementsprechend wird dann der Übungsbetrieb etwas weniger relevant sein, wie man es vielleicht gewohnt ist aus HCI, Visualisierung oder eben auch CG. Unser Lehrangebot sieht so aus, dass wir ganz oben den Riesenbalken CG haben. Darauf baut das alles irgendwie auf. Dann gibt es als Spezialisierung Human-Computer Interaction, Visualisierung, Advanced Rendering wird jetzt auch angeboten, ist auch donnerstags für die Frühaufsteher unter euch 8 bis 10. Und angewandte Themen aus dem Visual Computing. Im Wintersemester gibt es dann abwechselnd zum Advanced Rendering auch noch OpenGL. Zumindest wurde das bisher eigentlich immer angeboten. Wir haben daneben dann auch noch ein Visual Computing Praktikum. Ich weiß es nicht, ob er es nochmal macht. Wie gesagt, es steht jetzt auch nicht drin, deswegen, wir hatten das. Wenn nicht, werde vielleicht ich das dann machen. Aber da muss ich dann mal nochmal wieder eine Vorlesung vorbereiten, also noch mehr Arbeit. Und für alle diejenigen, die sich hier durch das Wust der Vorlesung durchgewühlt haben, kann ich dann das Visual Computing Praktikum empfehlen, indem man all dieses Wissen auch anwenden darf und vor allem viel Zeit damit verbringt, über seinen eigenen Quellcode zu schimpfen. Und wir machen nichts Böses, wir sagen, ihr sollt das machen. Verbauen tun sie es alle selber. Dann möchte ich noch vollständig halber mein Geldgeber erwähnen, das ist Studium Digitale. Das ist auch die entsprechende Einrichtung, die es euch ermöglicht, die E-Lectures anzuschauen. Es ist eine zentrale E-Learning-Einrichtung. Wir haben das Ziel, die Lehre zu verbessern, also das, was bei euch im Endeffekt ankommt. Dafür haben wir drei Teilbereiche. Einmal Technologie, dafür bin ich zuständig. Dann haben wir Didaktik-Evaluation, das sind Zertifikate, auch Lehrveranstaltungsevaluation spielt damit rein. Das werdet ihr auch dann im Laufe der Vorlesung mitbekommen. Da dürft ihr dann einen Bogen ausfüllen und sagen, wie schlecht ich war. Ich hoffe natürlich, ihr sagt, ich war gut. Und dann haben wir natürlich noch die Produktion, das ist dann das E-Lecture-Team, das sich hier entsprechend drum kümmert. Ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Wir sind toll, wir machen gute Dinge. Zu dieser Vorlesung im Anim. Animation ist eine Vorlesung für Masterstudierende. Wir haben den Termin 14 bis 16 Uhr hier im Magnus-Hörsaal. Ich wurde schon gefragt, warum wir eigentlich im Magnus-Hörsaal sind für eine Masterveranstaltung. Der 612er bei uns oben, der ist leider belegt, sonst wäre ich da drin gewesen. Natürlich ein bisschen heimischer ist. Da haben wir dann noch eine Rückprojektionswand. Da sieht das alles ein bisschen besser aus. Da muss man nicht irgendwie so hoch zeigen. Aber egal. Die Übung findet alle 2 Wochen statt im SR11, auch wieder, weil der 612er belegt ist. Und die wird 2-wöchig jeweils sein. Der Termin ist vorne dran. Also heute war keine Übung, weil wir hatten noch keine Vorlesung. Das heißt, nächste Woche werde ich einmal anwesend sein und gegebenenfalls was zu dem Übungsbetrieb sagen. Das ist hier 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute. Ich weiß nicht, ob ich mir groß Mühe machen möchte, Übungsaufgaben zu machen, wie es die Leute aus Visualisierung oder CG schon kennen, weil das eher dann in die Richtung läuft, dass wir ein Fachgespräch am Ende machen. Trotzdem, der Vollständigkeit, die Übungen sind dafür da, Vertiefung durch Programmieren und Umsetzen zu machen. Programmieren immer nur teilweise, weil die ganzen Elemente, die ich auch hier in der Vorlesung vorstelle, sind nicht rein programmiertechnisch. Das sind auch Designentscheidungen, Storytelling werde ich nächste Woche dann mal ein bisschen was drauf eingehen. Das kann man schlecht programmieren. Erfahrungen in OpenGL und Java sind hilfreich. Es gibt noch ganz viele andere Libraries, ich möchte das gar nicht voraussetzen. Konkretes dazu, wie gesagt, nächste Woche in der Übung. Die Folien werde ich online stellen, und zwar in einem Moodle-Kurs, den es bis dato noch nicht gibt, weil der entsprechende Administrator heute nicht da ist. Das wird dann aber im Laufe der nächsten Woche passieren. Das heißt, unter http://moodle.sd.uni-frankfurt.de werdet ihr dann in der Fachbereich 12, Sommersemester 2015, eine Animationsvorlesung sehen. Und da werden dann entsprechend die Folien bereitgestellt. Ich halte es nicht für notwendig, ein Passwort dafür zu verwenden, weil da keine Daten drin sind, die man jetzt irgendwie groß verstecken sollte. Die Vorlesung wird dann entsprechend auf der e-Lecture-Seite e-lecture.sd.uni-frankfurt.de zu finden sein. Und da kann man das dann entsprechend nachsehen. Ich glaube, wir brauchen immer so 2-3 Tage, bis die online sind. So typischerweise. Ja, die kannst du ja gleich haben. Ja. Das siehst du. Ihr seid ja auch fleißig. Die Prüfung ist ein Fachgespräch. Ich werde keine Klausur machen, das lohnt sich nicht. Ein Fachgespräch ist halt entsprechend, sagen wir mal, 20 Minuten werden wir uns über Animation und den ganzen Begleiterscheinungen davon mal unterhalten. Und dann werde ich einen, denke ich mal, sehr durchaus gründlichen Eindruck davon bekommen, ob ihr die Thematik verstanden habt und auch wisst, worüber wir hier eigentlich reden. Nochmal in Rot zur Vertiefung, moodle.sd-frankfurt.de. Die allgemeine Themenübersicht, was ich in der Vorlesung behandeln möchte, ist zuerstens eine Definition. Was ist überhaupt Animation? Was verstehen wir darunter? Es gibt eine Animationspipeline. Pipelines sind toll, Informatiker finden das immer super. Das haben wir hiervor auch. Und ein bisschen über die Historie reden. Nächste Woche werde ich auf Pre-Produktion und nochmal auf die Pipeline ein bisschen tiefer eingehen, nämlich was die einzelnen Elemente davon überhaupt bedeuten, bevor ich dann in der Vorlesung darauf ein bisschen was über Elementaranimationen rede. Das ist so in die Richtung, was hat Disney früher gemacht, welche Animationstechniken kennt man, die schon in Zeichentrick und in frühester Historie Anwendung gefunden haben und warum funktionieren die überhaupt. Darauf folgend gibt es ein Themengebiet der Interpolation, das kann so ein bisschen Keyframing sein, das kann ein bisschen Morphing sein. Das sind ganz verschiedene Aspekte von Animationen, wie wir aus einzelnen Elementen ein Bewegtbild erstellen können. In der fünften Vorlesung gehe ich ein bisschen auf Echtzeitanwendungen ein. Das heißt, wir haben gerade in Computerspielen das große Problem, dass das auch irgendwie alles noch interaktiv funktionieren soll. Keiner möchte irgendwie so mit 5 Frames per Second ein Spiel spielen, weil das macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Aber wenn dann die Physik dann nebenbei dann oder die Animationen nicht sinnvoll aussehen und man sich denkt, irgendwie der hat's im Kreuz, dann ist das vielleicht nicht ganz richtig. Das ist einfach nur mal so als Vorneweggriff, warum oder was man da machen kann und wie man das heutzutage angeht. Danach gehe ich auf das Thema Kinematik ein. Kinematik kann man so unter verstehen, wie bewege ich einen Körper und wie beschreibe ich das? Das große Problem, was wir daraus auch kennenlernen werden, ist inverse Kinematik. Das heißt, wenn wir ein Knochengerüst haben, wir sagen einfach, die Hand, die soll auf dem Tisch liegen und wir wollen nicht beschreiben, wie die einzelnen Gelenke positioniert werden sollen, das soll der Computer für uns lösen. Und das ist ein sehr komplexes Problem. Weil wir wollen ja auch, dass das natürlich aussieht. Ein Verfahren, das sich schon seit Jahren bewährt hat, um diese Probleme zu lösen, ist Motion Capturing in verschiedensten Variationen. Werde ich auch ein bisschen auf die verwendeten Techniken eingehen mit Problemen und Lösungen. Danach Physical Based Animation, also es geht halt dann nicht mehr darum, einfach nur vielleicht Comics oder irgendwelche Spiele zu animieren, sondern wir wollen das auf einer physikalischen Grundlage machen. Das geht los bei Stoffsimulationen mit Reißfestigkeiten oder Fluidsimulationen bis hin zu Sternensimulationen, wo dann überprüft wird, wie bekomme ich denn eigentlich, wie entwickelt sich so ein neuer Stern. Dann haben wir spezielle Modellierungsverfahren. Da gehe ich dann ein bisschen dann drauf ein, wie wir denn die ganzen Daten überhaupt repräsentieren können, bevor ich dann ein bisschen ins Detail gehe bei den Fluid-Simulationen, wenn wir auch dann auf SPH-Methoden ein bisschen eingehen, ein bisschen mathematischer werden, bevor wir ganz am Ende, wenn die Zeit reicht, ich hoffe es, auf Gesichtsanimationen und uns auf Menschen mal spezifizieren. Weil das, was sicherlich jedem hier mal aufgefallen sein wird, ist, dass die Menschen gerade in Simulationen und im Fernsehen, auch im Film, zwar ziemlich gut aussehen, aber sich doch irgendwie immer so verhalten, dass es einem auffällt, dass es dann doch kein echter Mensch ist. Und woran das liegt, da werden wir ein paar Details zu erfahren. Kommen wir zur Begriffsbestimmung. Verstimmung. Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal nur eine genommen, weil das ist die Quelle, die, glaube ich, jeder findet. Das ist Wikipedia. Und Wikipedia schreibt, Animation, Punkt, ist im engeren Sinne jede Technik, bei der durch das Erstellen und Anzeigen von einzelnen Bildern für den Betrachter ein bewegtes Bild geschaffen wird. Da bleibe ich schon mal hängen und stelle mir so die Frage, Einzelbilder. Ja, das ist ja schon eine sehr starke Einschränkung. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass wir vielleicht eine kontinuierliche Beschreibung haben, so wie, wie man das ja auch haben kann, sondern das sollen schon nur noch Einzelbilder sein. Das ist, lebe ich nicht ganz so zufrieden. Im zweiten Absatz sieht man, die Animation analysiert die naturgefundenen Bewegungen, setzt sie aber nicht nur eins zu eins in der Synthese um, sondern bietet auch die Möglichkeit, diese verzerrt oder mit verändertem Timing umzusetzen. Eins zu eins Umsetzung. Ja, natürlich nicht nur. Das ist jetzt, da versucht sich Wikipedia gerade so, die Autoren, die sind nicht ganz doof, ja, die versuchen sich da ein bisschen rauszuziehen. Aber die eins zu eins in der Synthese und der Umsetzung, das ist auch nicht immer Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also. Wir wollen ja auch andere Daten repräsentieren, vielleicht Daten, die wir noch gar nicht haben. Das heißt, das ist nicht Synthese. Das heißt, wir gucken uns nicht an, was in der Natur vorkommt, sondern wir generieren Daten und schauen, ist das überhaupt richtig, was da rauskommt. Und wenn ich das vielleicht mal das Glück habe, das in Realität zu sehen, dann kann ich dann verifizieren, ob das stimmt. Naja, fangen wir doch vielleicht einfach mit einer anderen Definition an. Was heißt denn Animation überhaupt? Wo kommt das her, dieses schöne Wort? Anima, Lufthauch, Atem, in Lateinisch. Haben doch hoffentlich auch ein paar Menschen. Hat jemand von euch Latein gehabt? Eins, zwei, ganz tief geduckt. Ja, ich war auch nicht gut in Latein, das ist schon okay. Hat jemand Griechisch gehabt? Welche Fremdsprache hattest du nicht? Spanisch. Naja, aber Latein und Griechisch hast du eh alles erschlagen. Klingonisch. Das ist, glaube ich, keine gültige Fremdsprache. Zumindest nicht in dem Schulwesen. Animos, beleben, oder Anemos, das ist auch das griechische Wort dazu, das ist Wind und Atem. Das heißt, Animation, wir beschreiben das Leben oder irgendetwas, was lebt. Wir verstehen hier, gerade im Kontext der Informatik, aber ein bisschen was anderes darunter, nämlich die Gesamtheit der Methoden zur Erzeugung synthetischer Bewegtbilder. Synthetisch, das heißt, wir haben sie generiert. Das heißt, die existieren nicht in Realität. Zweitens bezeichnet das die Computergrafikmethoden, die zur Belebung dienen. Bewegung, Veränderung etc. Und man nennt das, was man mittels 1 und 2 ein erzeugtes Produkt herauskommt, auf Bewegtbildmedien. Das kann auch ein klassischer Film sein, den man auf einer Filmrolle hat oder eben auch in Digitalformat als AVI, MP4 oder was auch immer.
Zählt jetzt mittels 2 zum Beispiel, also zählen normale Filme einfach dazu? Ich meine, da habe ich ja auch ein Video von etwas gemacht, ein Video.
Ja, prinzipiell zählt das für die Animation zu, aber ich will hier in dem Kontext der Informatik bleiben. Das ist jetzt für diese Vorlesung. Ja, natürlich. Ich meine, das, was man ja klassisch kennt, sind eben so diese Disney-Verfahren. Das heißt, die haben ja verschiedene Methoden genommen, um Einzelbilder aufzunehmen und das dann als Bildmenge abzuspielen, um den Eindruck zu erwecken, da bewegt sich etwas. Ja, durchaus. Aber das ist dann entsprechend eine Aufnahmemethodik, um das darzustellen. Wobei wir, wie gesagt, ja eher auch auf dem Fokusschwerpunkt der Synthese liegen. Eine Animation ist durchaus auch das Abspielen dieses Mediums. Das heißt, das ist ja, wie gesagt, das erzeugte Produkt, was man daraus bringt. Das ist da auch durchaus mit drin. Hier kommen wir zum Lieblingssatz meines Doktorvaters. Das ist auch mein Lieblingssatz meinerseits. Der Mensch ist ein Augentier. Wer weiß, von wem es ist? Nee. Ja, ja, der sagt es immer, aber der zitiert das auch nur.
Hier wie Goethe,
nein. Rammstein, nein, auch nicht. Nehmen wir doch einfach mal Leonardo da Vinci, das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Hä? Naja, der hat das nicht deutsch gesagt. Aber in der Übersetzung kommt das dann, in der Tat ist der Mensch ein Augentier. Ja, da Vinci. Ja, der konnte so einiges. Gut, da haben sich aber auch mal ein paar Wissenschaftler darüber Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, der Mensch ist ein Augentier. Adelson hatte dazu die pränoptische Funktion definiert, die als eine Art Idealisierung dafür dient, die werde ich auch gleich vorstellen. Dadurch beschreiben wir alle visuell erfassbaren Informationen. Das heißt, was kann ein Mensch sehen und welche Kanäle sind dafür überhaupt relevant. Dafür auch, ich sage mal, speziell für den Menschen. Das gilt jetzt nicht unbedingt für Tiere, die dann noch irgendwas riechen können oder andere Wahrnehmungsorgane haben, die wir jetzt de facto nicht alle kennen. Ganz wichtig ist dabei, es ist ort- und zeitgebunden. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Das heißt, die pränoptische Funktion hängt vom Raumwinkel ab, also wo stehe ich, wo schaue ich hin, wie stark ist das Licht, das auf mich einfällt, das ist die Lichtintensität I. Zu welcher Zeit mache ich das, weil wenn ich jetzt hier stehe, sehe ich was anderes, als wenn ich in 3 Stunden hier stehe, weil dann seid ihr wahrscheinlich nicht mehr da. Und natürlich auch die Position der Blickrichtung. Das heißt, ich kann zwar hier stehen, aber ich könnte auch an die Wand schauen, da sehe ich auch was anderes. Das heißt, in diesem Bild wurde das entsprechend versucht, irgendwie schön zu skizzieren. Das ist ein Originalbild aus dem Werk. Und was auffällt, dass die meisten dieser Einflussfaktoren simultan ausgewertet werden. Also wir Menschen verarbeiten das alles gleichzeitig. Das heißt, unsere Position, unsere Blickrichtung wird durch die Retina als Fläche direkt komplett verarbeitet. Da werde ich auch gleich mal was sagen. Das ist das entsprechende Formsehen. Welches Licht wir sehen, das machen unsere Farbrezeptoren. Der Zeitpunkt T, das ist Bewegtbildsehen, weil wir sehen ja eigentlich nicht Einzelbilder, sondern wir sehen Bewegtbilder. Und unsere Position bestimmen wir durch unsere 2 Augen, die wir haben. Da haben wir ja 2 Abtastungen, das ist Stereosehen. Das sind nicht alle, um unsere Raumpositionen zu extrahieren. Da gibt es natürlich dann noch die entsprechenden ganzen Bewegungen, die wir machen können, Translationen, Rotationen um die entsprechenden Achsen. Und auch unsere Tiefenwahrnehmung spielt eine ganz entscheidende Rolle darüber, wie wir uns einschätzen, wo wir stehen. Aus der zeitlichen Abtastung, das heißt, wir haben einen Zeitpunkt, an dem wir das abtasten, können wir einige Folgerungen ableiten. Das Bewegungswahrnehmen ist eine höhere Eigenschaft des visuellen Systems. Das heißt, da ist ja nirgendwo drin, dass wir Bewegtbilder sehen, sondern es sind immer einzelne Zeitpunkte. Das heißt, das muss eine höhere Verarbeitung sein. Wir können das nicht direkt abstrahieren. Und das Lustigste, was da eigentlich auch noch passiert hinten dran, ist, dass unser Gehirn versucht, ein Best Fit draus zu machen. Das heißt, das muss immer konsistent bleiben. Ein Ball, der sich bewegt, der kann nicht mittendrin einfach die Richtung ändern, wenn da nicht ein Hindernis ist. Wenn er das machen würde, dann würden wir das erstmal gar nicht wahrnehmen. Wir verstehen das gar nicht. Weiterhin gibt es die Update-Frequenz für kontinuierliche Veränderungen. Also das ist die minimal notwendige Bildfrequenz, die wir brauchen, um eine kontinuierliche Bewegung zu sehen. Die ist situations- und bildabhängig. Also das langt nicht, dass wir wissen,